du, weiss er eigentlich, was für Zeit das ist? Wie lange er schon redet? 3 Tage. Ja, ich finde auch, jemand sollte ihn mal darauf ansprechen. Hä? Nein, jemand sollte ihn mal darauf ansprechen. Nein, jemand sollte ihn mal darauf ansprechen. Ja, ich gang sicher nicht mit ihm reden. Geht's noch? Ich gang doch nicht mit ihm reden. Nein, stell dir vor, ich frage mich manchmal, redet er überhaupt die gleiche Sprache wie ich? Nein, stell dir vor, ich gang mit ihm reden und nachher, dann kommt er wieder mit seinen Präambeln da. Was? Eine Parabel, ja. Gleichnis, meinetwegen. Aber auf jeden Fall erzählt er wieder irgendwie so: Glaube wie ein Senfkorn, Sauerteig der Pharisäer, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Der Punkt ist, ich verstehe es nicht, um was das geht. Was bedeutet das? Sauerteig der Pharisäer. Red Aramäisch mit mir, wie jeder normale Mensch. Und dann, manchmal kommt er ja noch mit seinen Zahlen, oder? Zahlen haben bei ihm immer so eine besondere Bedeutung. Und ich habe einfach ein kleines Problem mit Zahlen, oder? Dann kommt er so, Petrus, 144. Ist eine Zahl, ja, eine schöne Zahl. Okay, komm, das Mal gehe ich mit ihm reden, aber das nächste Mal bist du dran, he? Okay. Jesus, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Es geht nicht lang und dann kannst du dann gleich weiter. Es ist wegen dem, es ist langsam Zeit für die Nacht und die Leute sind schon den ganzen Tag da und wir haben gedacht, also er hat gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn die Leute entlassen würden, dass sich so etwas zu essen könnten gehen. Wie? Ja. Er hat gesagt, wir sollen ihnen etwas zu essen geben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, er steht jetzt halt auch schon ein bisschen lange in der prallen Sonne. Wir? 4.000-5.000 Leute? Mit was? Mit was? Ah, wir sollen etwas auftreiben. Er hat gesagt, wir sollen etwas auftreiben. Ja, was er damit meint? Ja, ich glaube, das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, es bedeutet, wir sollen etwas auftreiben. Nein, das ist keine so eine Parabol, kein so ein Gleichnis. Er meint das wörtlich, wir sollen etwas auftreiben. Ja, ich habe nichts. Also komm, du gehst dort durch, ich gehe da durch. He? Okay. Gibt es Leute, die etwas zu essen da haben? Also wenn ihr irgendetwas Kleines, Grösseres zum Essen da hättet, wir würden das gerne einsammeln kommen und schauen mal, was da zusammenkommt. Es wäre schaurig, nicht? Habt ihr irgendetwas dabei? Irgendetwas? Du hast einen Äpfel. Ist der Bio? Super. Hat sonst noch? Danke vielmals. Hat sonst noch irgendjemand etwas zu essen dabei? Wer hat noch... Der junge Herr, du hast noch etwas? Ah, oh super, Kaugummi. Ich weiss nicht, dass du Kinderschöckeli hast. Hä? Ja. Hat sonst noch irgendjemand gerade? Ah, da ist noch etwas. Was ist das? Fischermann, das ist einfach der Nährwert. Einmal ein bisschen. Aber danke viel. Ja, super. Ist bei dir auch etwas zusammengekommen? Ja, sie sind recht... hilfsbereit gewesen. Also die etwas gehabt haben, die haben... Da. Hast du den gesehen mit dem blauen Hemd? Er hat gerade noch ein Brötchen verschwinden lassen. Du, gell, wir probieren da eine ganze Menge Leute abzuspeisen. Also, ihnen zu essen zu geben. Und das Mindeste, was du könntest machen, wäre auch etwas dazu beitragen, hä? Ich habe 3 Worte für dich. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ah, da wird noch etwas nachgeliefert. Danke, Kevin. Ja, das Körbchen ist herzig, aber Es ist halt auch nicht viel. Ja, wir sind umgegangen und sind mal einsammeln, was es so zu essen hat. Was zusammengekommen ist. Ein paar Brötchen, ein Bio-Äpfel, ein Fisherman's Friend, Kinder, Schoki, Kaugummi und Ballisto und ein paar Fisch. Wir sollen das Essen segnen. Danke sagen dafür. Ja, das, mal, das sollten wir glauben, ja. Amen. Wir sollen es jetzt verteilen.
Ja.
Alles? Alles. Ah, das war kein Witz. Wie? Wir sollen die Kolonne machen und AirTags dann teilen und wir sollen es verteilen. Okay, also könnt ihr da ein bisschen näher kommen? Ja. Da. Ja, kannst schon ein bisschen Gas geben, ja. Ja. Anti, schau an mir. Wir haben Brot und Kaugummi und Ballisto und Bio-Äpfel und Fisherman's und. Und richtige Fisch, nicht nur Mans. Komm ein bisschen. Hey, jawohl. Ho. Das ist anstrengend, so jünger Seite. Komm. Du, aber ich habe fast das Gefühl, ich kann schon sagen, er kann langsam aufhören. Ich glaube, es langt. Schau mal. Alle haben etwas. Jesus, ich glaube, es ist genug. Es haben alle zu essen. Wie? Wir sollen gegen die Reste einsammeln. Das ist kein Witz. He? Also, er meint, wir sollen hier die Körbe nehmen und die Reste einsammeln. Gut, ich frage fang gar nicht mehr. Könnten wir, wenn ihr noch Brot oder Fischreste habt, könntet ihr die als Ende der Reihe weitergeben? Wir könnten mit den Körben vorbei einsammeln. He? Und du kannst jetzt dein Brötchen behalten. Das ist wahrscheinlich eh Fladenbrot in der Zwischenzeit. He? Also, hat jemand noch Brot oder Fischreste? Gänzt dich einfach. Jawohl, super, danke vielmals. Also, du kannst es auch noch fertig essen, gell? Hast du gern Fisch? Weil hat da auch schon noch Flossen im Mundwinkel. Danke vielmals. Ja. Aber dir hat sogar Fischknusperli gegeben. Ja, gell, wenn man es ein Zeitchen an der Sonne stehen lässt. Ja. Danke vielmals. Ja. Okay. So, ist erledigt, Herr. Wie viele Körper zusammengekommen sind? Auf Zahlen. 11. Was? 3 Reihen an 4 Körben? Ah, 12. 12 Körbe. Was das bedeutet? Ach, was das bedeutet? 12 Körbe sind einfach 12 Körbe. Hast du eine Ahnung, was bedeutet 12 Körbe? Wieso muss immer jede Zahl eine besondere Bedeutung haben? Hast du eine Ahnung? 12 Körbe. Warte mal. 12 Körbe, oder? Jetzt, wir sind 12 Jünger. Da gibt es die 12 Stämme Israels. Und dann 12 Zwerge hinter den... Nein, das... Aber es gibt einen 12-Fingerdarm. Nein, das ist es nicht. Soll ich ihm einfach sagen, Sauerteig der Pharisäer? Das ist, nein. Was meinst du? Die übliche Antwort. Ja, nehmen wir die übliche Antwort. Okay. Jesus. Wir wissen es nicht. Aber eins weiss ich. Es ist einfach mega. So viele Leute. Und alle werden satt. Das ist mega. Ich glaube, wir müssen irgendwie ins Fastfood-Business einsteigen. Petrus. Irgendwie Mac Petrus oder so. Ach, um den Jesus herum wird es schon nie langweilig.
Danke, vielmals. Nicht Walter Andreas Müller, sondern Andreas Müller. He? Und er ist die Person, gehört ihr am Schluss noch, wo der Theaterworkshop leitet, der jetzt stattfindet, der Herbst, wo es eigentlich darum geht, zum Theaterstück spezifisch auf den Gottesdienst abzielt zu machen. Der Gottesdienst, der erste nach der Ferien, das ist immer mein Lieblingsgottesdienst, so zu sagen, weil, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, man sieht sich seit langer Zeit wieder mal sehr schmal. Endlich sind alle oder die meisten wieder zurück und man sieht sich wieder nach der Ferien. Und das zweite ist, es ist wieder ein neuer Jahrgang, der jetzt in den Gottesdienst kommt. Ich glaube, das ist ungefähr der Jahrgang 2004. Wo sind die Leute, die heute sehr schmal offiziell im Gottesdienst sind? Gibt es da? Sind alle nicht da? Nach meiner Liste wäre Celina Amsler, der Peniel Mohanatas, Timo Emanuel und Timon Siffert, und Svea Spirgi. Und bei Janik Wilde bin ich ein bisschen unsicher. Der ist da. Also herzlich willkommen euch. Schön, dass ihr dabei seid. Im Herbst 1992 hat der Yachtsegler Michael Plant zu einer Ein-Mann-Nordatlantik-Überquerung gestartet. Am Plants Ziel war der französische Hafen, Les Sables d'Olonne. Und sein Boot, die Coyote, war auf dem neuesten Stand der Technik. Trotzdem ist in einer zweiten Woche auf See ein Unglück passiert. Vom Plant und seinem Boot hat jede Spur gefehlt. Suchaktionen sind eingeleitet worden. Rettungsflugzeuge von verschiedenen Ländern haben den Atlantik durchkämmt. Und dann ist das eingetroffen, was niemand erwartet hat. Die Coyote ist Kiel oben, treibend, 450 Seemeilen, nordwestlich von den Azoren, von einer Mannschaft, von einem Frachter gesichtet worden. Vom Plant hat jede Spur gefehlt. Was ist mit dem Boot von Michael Plant passiert? In Seglerkreisen hat man sich verwundert, dass die Coyote Kiel oben im Wasser getrieben ist. Eine Segeljacht ist normalerweise, kennt ihr sicher, normalerweise, wird sie von einer starken Böe oder von einem schweren Brecher aufs Wasser gedrückt oder in einem Sturm Kiel oben dreht, richtet sie sich wie ein Stehaufmännchen sofort wieder auf. Damit die Yacht durch die enormen Windkräfte nicht umgeworfen wird, braucht sie mehr Gewicht unterhalb der Wasserlinie als überhalb. Aus irgendeinem Grund ist der Kiel von der Coyote mit 3,5 Tonnen schwerem Gewicht versehen gewesen. Aus dem Grund ist er mit 3,5 Tonnen schwerem Gewicht versehen gewesen. Der Ballast unterhalb der Wasserlinie hat der Segeljacht ihre Stabilität verliehen. Und genau da ist das Problem gelegen. Niemand weiß, wie es hätte passieren können. Aber das tonnenschwere Ballastgewicht am Kiel ist weggebrochen. Wo das Gewicht weggebrochen war, ist die nächstbeste Böe zum Todesstoß geworden. Vielleicht ist alles so schnell gegangen, dass der Plant gar keine Zeit mehr hatte, um ein Notsignal zu senden. Einem routinierten Weltumsegler ist die See zum Grab geworden. Unser tägliches Brot gib uns heute. So heisst das Thema heute. Es hat so ein bisschen einen Zusammenhang mit dem Anspiel, nicht ganz direkt, aber doch, wir haben in dem Anspiel gesehen, wie Gott der Versorger ist, wie Jesus immer genug hat. So lautet die vierte Bitte, das ist die vierte Bitte, das ist wichtig. Das ist die vierte Bitte. Und zum ersten Mal geht es in der vierten Bitte um unser Vater, um die eigene Bedürftigkeit. Vorher hat es geheißen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Immer wieder kippen die Menschen ihrem Gebetsleben, wie das Boot von Michael Plant, weil sie zu wenig Gewicht unter der Wasserlinie haben. Sie bittet um Gesundheit, um Geld, um das, was gerade so ansteht, um einen Ehepartner vielleicht oder andere gute Beziehungen. So ein bisschen der Hula-Hop-Ring, den der Bernhard letzten Sonntag erzählt hat. Man dreht sich ein bisschen um sich selber, man betet für die Anliegen, die einem gerade so besonders wichtig erscheinen. Und dann erleben wir, dass Gott die Gebete nicht erhört. Und nicht selten kentern solche Menschen und werfen den Glauben gerade über Bord. Weil sie enttäuscht sind. Jetzt habe ich es mit Gott probiert, das nützt dir auch nichts. Er hätte die Gebete auch nicht erhört. Gebet ist der Ernstfall vom Glauben. Im Gebet, ich glaube, im Gebet zeigt sich, was wir glauben. Es ist der Ernstfall vom Glauben. Im Bild gesprochen sind die ersten drei Bitten das Gewicht am Kiel. Wo unser Glaubensleben stabil behalten. Für ein stabiles Glaubensleben brauchen wir viel Gewicht unter der Wasserlinie. Die drei Bitten, darum sind die drei Bitten zuerst und dann kommt die erste vierte. Die Reihenfolge ist nicht umsus im Unser Vater. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mir stabil wollen, mit einem stabilen Glaubensleben durch das nächste Jahr durchsegeln. Dann brauchen wir ganz viel Gewicht unter der Wasserlinie. Das entsteht durch zweckfreies Investieren in Beziehung mit Gott. Zweckfreies Investieren in Beziehung mit Gott. Durch das Lesen von der Bibel beispielsweise, Stille vor Gott und persönliche Gespräche mit unserem Vater. Leider sind unsere Gebete, was wir unter Gebet verstehen, schon oft die vierte Bitte. Und die drei ersten vernachlässigen wir gern. Aber da gibt nichts Stabiles. Ist nicht krisensicher. Auf einem jahrelangen Weg aus der Gefangenschaft in Ägypten in die Freiheit im verheißenen Land hat Gott sein Volk täglich mit Manna versorgt. Der Mose, er war der Anführer von dem Volk, hat befohlen: Niemand soll etwas davon, von dem Manna, über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Als Folge vom Sammeln für morgen sind die Leute mit ekligen Maden und einem grusigen Gestank eingedeckt worden. Stell dir mal vor, du machst das Brotkasten auf am Morgen und das Brot, das du rausnimmst, ist voller Maden. Ja. Es ist schon grusig, wenn es im Kompost drin hat. Das ist ihnen passiert. Und das ist auch heute noch so. Auch uns befiehlt Jesus, übrigens im gleichen Kapitel, wie es unser Vater geschrieben ist, dass wir nicht vom Morgen sammeln sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sollen nicht im Morgen leben, sondern im Heute. Dort steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Da geht es immer um heute und morgen, oder? Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ein Plädoyer dafür, im Heute zu leben. Und das Plädoyer, das möchte ich heute verstärken und euch mitgeben, im Heute zu leben, nicht im Morgen. Jesus begründet das damit, dass er sagt, wir können unserem Leben durch Sorgen keine Minute verlängern. Und auch damit, dass unser Vater, unser himmlischer Vater, unsere Bedürfnisse ja sowieso kennt. Wir überschätzen uns gewaltig, weil wir glauben, wir hätten unser Leben im Griff. Das ist eine Form von Überheblichkeit. Sich sorgen ist eine Form von Stolz. Weil wir uns überschätzen in dem Sorgen hinein. Wir haben es eh nicht im Griff. Wir können nur auf den Vater vertrauen, der gesagt hat, dass er uns jeden Tag versorgen tut. Wir sollen unseren himmlischen Vater täglich um Bedürfnis von heute bitten. Nächste Woche leite ich einen Abschiedsgottesdienst. Eine Trauerfeier von einem Mann, wo eine degenerative Krankheit hatte und nur 57 Jahre alt geworden ist. Diese Krankheit hat sich schon vor vielen, vielen Jahren, schon fast vor 30 Jahren, hat sich angefangen, sein Wesen zu verändern, hat angefangen, psychische Probleme zu bekommen und seine Muskulatur und seine ganze Bewegung hat sich angefangen, abzubauen. Sein Sohn hatte die gleiche Krankheit gehabt, schon ganz früh ausgebrochen, mit 2-jährig schon. Und der Sohn ist vor 3 Jahren mit dem Freitod aus dem Leben gegangen, weil er beim Vater gesehen hat, was auf ihn zukommt. An seinem Vater hat er gesehen, was morgen auf ihn zukommen wird. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, auch nicht verurteilen. Wer bin ich denn? Ich verstehe das zutiefst, dass das eine enorm herausfordernde Situation war für den Sohn. Das ist eine Extremsituation, wo jemand nur Lebensmut finden kann, wenn man einen Tag um den anderen nimmt. Gott hat uns verheißen, für jeden, an jedem Tag und für jeden Tag das Nötige zu geben. Das gilt auch für unsere kleinen Herausforderungen. Laut Prognose, ist diese Woche in der Tagesschau gekommen, ich habe jetzt jemand vorher gesehen, 2030, wenn ich in Pension, ich gehe 2031 in Pension, ich muss rechnen, ist nicht so, dass ich auf das hinschaffe. Aber es ist so, 2030 wird 23% von der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Weil die ganzen Babyboomer sind dann so in der Pension, oder? 1960 waren es noch 10% gewesen. Daraus ergibt sich viel Unsicherheit bezüglich Altersvorsorge. Wohl dem, der heute schon alt ist. Freut euch! Wenn die Klimaerwärmung, Trockenheit immer mehr zunimmt, wird die Ernährungssicherheit ins Wanken geraten. Wenn ich die politische Lage auf dieser Welt anschaue, frage ich mich, ob es schlau war, Kinder auf die Welt zu stellen. Wenn du in Kürze ein neues Studienjahr in Angriff nimmst, wirst du bald vor einem erdrückenden Berg von Aufgaben stehen, den du nur kannst bewältigen, wenn du Tag für Tag an dem Berg ein bisschen abbaust. Wenn ich meine nähere Zukunft in der Seetalkirche nach dem Wegfall von 100% anschaue, da kommt ein bisschen beklemmendes Gefühl auf. Ich weiss nicht, was du hast. Wenn du nach vorne schaust und sagst, hey, der erdrückt mich, da könnte man sich Sorgen machen. Immer wenn wir uns vom Morgen oder übermorgen sorgen, machen sich Maden und schlechte Geschmäcker bemerkbar. Das ist heute noch so. Ich weiß nicht, was du hast. Ich bin gerade in einer so Situation, wo extrem viel läuft und ich habe gemerkt, gestern Abend, dass ich trainieren musste, meine Gedanken trainieren, dass ich nicht schon auf die nächste Woche denke, weil jetzt alles auf mich zukommt. Und ob ich das alles dem gewachsen bin. Und jetzt einfach einmal heute. Einfach einmal heute. Im Morgenleben, das ist der Nährboden für viele Sorgen. Im Morgenleben, im Morgenleben ist der Nährboden für viele Sorgen. George Müller, 19. Jahrhundert, ist der Waisenhausvater in Bristol, ist bekannt bei vielen. Seine Arbeit hat von Spenden gelebt, ohne dass jemals ein Spendenaufruf veröffentlicht worden ist. Weil George Müller darauf vertraut hat, dass Gott für alle notwendigen Spenden sorgen wird. Es hat Situationen gegeben, wo seine Kinder, das ganze Waisenhaus, wo kein Essen mehr da war. So eine Situation, wie du geschildert hast vorher, Andreas. Und der George Müller, der hat seine ganzen Kinder am Tisch versammelt, hat versessen, betet und dankt. Und in dem Moment hat es an der Tür geläutet und jemand hat das Essen abgeliefert, das gelangt hat für alle. Sollen wir denn überhaupt keine Vorsorge mehr betreiben? Habe ich mich gefragt. Sollen wir gar nicht für morgen sorgen? Wir machen das ständig mit unseren drei Säulen, zum Beispiel. Nein, ein gutes Beispiel im Alten Testament ist der Josef. Der hat in den 7 guten Jahren hat er ganz viel Getreide siliert, sozusagen, in Lagerhäuser gebracht, damit sie in den schlechten Zeiten etwas hatten. Auch wir sollen Verantwortung für Zeiten übernehmen, indem wir unseren Lebensunterhalt nicht mehr selber verdienen können. Ich würde dafür aber lieber das Wort vorsehen als vorsorgen brauchen. Denn sorgen sollen wir uns nicht. Corrie ten Boom hat gesagt, sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Ein anderes Problem vom Morgen ist, dass man heute nicht das tönt, was man sollte. Dass man immer alles verschiebt. Oder? Als ich in die obligatorische Schulzeit gegangen bin, in den ersten 9 Jahren, da hat niemand wissen, dass ich Christ bin. Ich wollte nicht, dass meine Kollegen wissen, weil sie sonst schon müssen schauen, dass ich dazugehöre. Und irgendwann ist es dann auch schwierig geworden, so einen Sports-Coming-Out zu machen. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann mal in der Lehre bin und euch anfange, dann. Kennt ihr das? Wenn ich dann mal an den Lehrling denke, dass er erst mit dem Lohn vom Berufsmann den 10. geben kann, dann, wenn ich dann mal voll verdiene, dann geht es dann los. Das arbeitende Volk denkt, dass sie dann als Pensionären endlich Zeit für wichtige Beziehungen hätten. Wer das Problem hat mit der Pornografie, denkt, oh, wenn ich dann mal geheiratet bin, dann alles weg. Man denkt immer, wenn denn mal, dann ist es dann soweit. Oder Abraham, 99 Jahre alt war, ist ihm der Herr erschienen und hat zu ihm gesagt, ich habe da bewusst eine hebräische, also eine Übersetzung von einem Hebräer, das ist da ganz wichtig, sonst versteht man es nicht. Er hat gesagt, ich bin der gewaltige Gottes. Geh ein Herr von meinem Antlitz, sei ganz. Sei ganz, auf das geht es mir jetzt, sei ganz. Im Luther heißt es, glaube ich, sei tadellos oder sei fromm oder so irgendetwas, aber eigentlich heißt das, sei ganz. Ganze meint, als ganzer Mensch jetzt präsent zu sein. Jetzt ganz da sein, das ist ein Zeichen von Reife. Jetzt ganz da sein. Mit allem, was ich habe, jetzt da sein. Da hat der Herr den Abraham herausgefordert. Ein Mönch ist einmal von einem wilden Tiger verfolgt worden. Er ist so schnell gerannt, wie er konnte, bis er plötzlich an einer Klippe gestanden ist. Er hat bemerkt, dass ein Seil über die Klippe hängt, hat ihn angegriffen und hangelt sich ab. Also er ist so unter der Klippe gehangelt. Als der Mann einen Blick nach unten riskiert hat, hat er dort einen grossen, zerklüfteten Felsen gesehen. Wenn er raufgeschaut hat, hat er den Tiger gesehen, wenn er runtergeschaut hat, gefährliche Felsen. Und genau in dem Augenblick haben da zwei Mäuse angefangen am Seil zu nagen. Was hätte er tun? Der Mönch blickt jetzt direkt auf die Felswand vor sich und entdeckt dort eine Erdbeerpflanze, die eine Frucht getragen hat. Er pflückt sie sofort ab, esst sie und ruft aus: köstlich, das ist die beste Erdbeere, die ich jemals gegessen habe. Moral von der Geschichte. Wenn er nur mit dem Felsen unter sich befasst hat, mit der Zukunft und dem Tiger hoch über sich der Vergangenheit beschäftigt gewesen wäre, hätte er die Erdbeere verpasst, wo nur jetzt in dem Augenblick greifbar war. Wie? Viele Erdbeere, mit denen Gott uns beschenken will, sind nur heute greifbar. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sollen ganz da sein vor Gott und ihn kühn und inbrünstig für unsere Anliegen bitten. Und wir werden erleben, dass Gott manchmal spät, aber immer rechtzeitig kommt. Ein früherer ehemaliger UNO-Generalsekretär hat gesagt, jeden Morgen dürfen wir unsere Hände wie eine leere Schale Gott hinhalten. Um uns mit Erdbeeren, mit köstlichen Erdbeeren zu beschenken. Gott möchte dich beschenken. Er steht am vereinbarten Ort bereit, dich zu beschenken. Wie traurig ist es, dass wir unsere Hände so oft nicht anheben, weil wir nicht da sind, sondern bereits im Morgen. wenn wir nicht lernen, im Heute leben, werden wir die vierte Bitte aus dem Unser Vater nie beten können. Sondern nur um den vermeintlichen Bedarf von morgen und übermorgen. Und wir werden von Maden und üblem Geschmack eingeholt werden. Wie traurig. Heute ist der wichtigste Tag in deinem Leben. Der Platz, an dem du bist, der braucht dich heute. In Interviews mit den Spielern fällt es mir immer wieder auf, die betonen immer, wie wichtig das ist, der nächste Punkt, der gespielt hat, das ist der wichtigste Punkt. Wenn man den Satz hoch verloren hat, dann darf man nicht in der Vergangenheit sein und denken, ich habe keine Chance, dann hat man auch keine Chance, sondern der nächste Punkt. Selbst wenn man den ersten Satz, wenn er den ersten Satz hoch ausgewonnen hat, der 6-1 oder irgendetwas, im zweiten Satz muss ja jeder Punkt gespielt werden. Nur so kann man sich erklären, dass manchmal das Spiel völlig kehrt. Das ist auch für uns wichtig. Der heutige Tag, das ist der wichtigste Tag. Die Bibel legt auch an anderer Stelle viel Wert aufs Heute. So heißt es im Hebräer 3, deshalb spricht der Heilige Geist, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Die Israeliten mussten ganz viel Ungemach erleben, weil sie im Heute nicht gehört haben, nicht gehört haben. Wir werden herausgefordert, ganz zu sein von Gott, seine Stimme zu hören und danach zu handeln, und zwar heute. Mir schiessen Gedanken durch den Kopf, wenn das Leben dann einmal ruhiger wird, dann. Dir auch? Kennst du das? Wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Inzwischen sollte ich aber gelernt haben, dass das Leben nie lang ruhig bleibt. Alles, was ich erreichen will, muss ich in dem unruhigen Leben erreichen. Ronald Dunn sagt, die meisten Menschen tun so, als sei ihr Leben nur eine Probe und wenn die vorbei ist, dann wird das Richtige anfangen. Aber wie jemand gesagt hat, das Leben ist das, was uns passiert, während wir auf das Leben warten. Heute ist der Tag. Heute. Das Salomo sagt in den Sprüchen, wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Wenn in dem Gottesdienst der Heilige Geist zu dir redet, nicht nur in dem Gottesdienst, aber auch in dem Gottesdienst, und dich herausfordert, dann solltest du heute festmachen und innerhalb von 72 Stunden den ersten Schritt tun haben. Und sonst wirst du nie etwas umsetzen. Mit grossen Erwartungen sind wir alle in das Jahr gestartet. Zum Thema Gebet. Wir haben Kampagne gestartet mit über 180 Personen, die mitmachen. Es zeigt mir, ich deute das so, dass ganz viele Leute sagen, hey, ich möchte im Gebet vorwärts kommen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Gebetsleben. Ich möchte Schritt nach vorne machen. Mein grosses Bedenken ist, dass das Jahr durchgeht und wir setzen nichts um. Ich auch. Ich bin auch herausgefordert. Wann fangen wir an umsetzen? Es sind 7 Monate bereits vergangen von diesem Jahr. Wann machen wir Schritt? Heute. Wir haben unsere geistigen Sachen daran gewöhnt, leider. Ich werde ziemlich ernst. Leider haben wir uns daran gewöhnt, dass wir Sachen nicht machen und es passiert nichts. Man kann nicht gerade tot um wegen dem, wenn man mal etwas nicht macht. Und unser Hirn und unsere Ohren, die sind konditioniert und sagen, das kommt nicht zu der Frage, ob du etwas umsetzt oder nicht. Es geht genau gleich weiter. Und so werden wir immun. Die Bibel redet davon, dass Menschen verstockt werden. Das ist der Punkt, dass Menschen verstockt werden. Das Volk Israel ist darum verstockt worden, weil sie nicht aufs Heute gehört haben. Auch wir werden verstockt werden in geistlichen Sachen, für geistliche Sachen, wenn wir heute nicht umsetzen, weil der Heilige Geist uns aufs Herz legt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein ernstes Thema. Schauen wir mal, was bei dem Volk Israel passiert ist, wie sie ihr Herz verstockt haben. Die sind 40 Jahre in die Wüste umeinander gelaufen. Wenn wir das Jahr als Kirche, als Seetal-Kirche vorbeigehen lassen zu ihrem Thema Gebet und es passiert nichts, dann war es eine riesige Investition ohne einen Gewinn. Keine Firma in der Wirtschaft könnte überleben, wenn sie ein Jahr lang investieren und keinen Gewinn hätten. Wir auch nicht. Und ich hoffe, ich bin da nicht völlig vielleicht bist du der, der sagt, hey, ich habe so viel schon umgesetzt und es lebt. Dann super, Halleluja, danke. Aber ich glaube, wir haben das Ganze gemeint. Ich finde, wir müssen die letzten 5 Monate nutzen, um wirklich umzusetzen. Ich möchte am nächsten Kampagnenabend nochmal darauf zurückkommen. Ende August. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Gott gibt gern. Wir haben es gesehen. Allerdings nicht immer im Voraus. Wo seine Jünger im Sturm in Seenot waren, ist Jesus erst in der 4. Nachtwache gekommen. Die Römer haben die 4 Nachtwachen aufgeteilt. Das war die letzte, die ist von 3 bis 6 gegangen. Aber Jesus ist gekommen in der 4. Nachtwache. Jesus erhört ihre Gebete rechtzeitig. Gott wird dir nicht alles, was du dir wünschst, aber alles, was du brauchst, geben. Dem Jesus kannst du ganz vertrauen. Er ist gut zu dir. Bis ganz vor ihm. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die gewaltige Verheißung, die in der 4. Bitte drin ist. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich danke dir, dass du es verheißen hast und versprochen hast, dass du jeden Tag den Tag ist, den wir brauchen. Und du wirst dich an deine Verheißungen halten. Du wirst uns nicht enttäuschen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich bitte dich darum, dass du zu uns redest an dem heutigen Morgen und dass du schenkst, dass wir Sachen festmachen können, die dran sind, dass wir Sachen umsetzen können. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen die Beziehung zu dir stärken und unserem Gebet näher zu dir kommen. Ich danke dir vielmals dafür. Wartest du mit offenen Armen auf uns. Amen.